Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem St. Hildegardes Krankenhaus in Köln.
Wir starten heute mal mit einem Klassiker, an den Sie vielleicht schon gedacht haben, als Sie den Titel von dieser Podcast-Folge gelesen haben. Knochenbrüche im Alter, und dann denkt man schnell an den Oberschenkelhalsbruch. Die Verletzung ist nämlich tatsächlich sehr häufig bei älteren Menschen, wenn sie sich einen Knochen brechen. Aber warum ist das so? Das wollen wir heute klären. Mein Name ist Sabine Lerche und ich freue mich, dass Sie zuhören.
Dass am ersten Tag nach der Operation schon mobilisiert wird. Also das ist schon auf jeden Fall was wert, wenn der Patient auf die Bettkante mal gesetzt wird, am besten auch hingestellt wird. Und im Gegensatz dazu, den Patienten erstmal 2-3 Tage im Bett zu lassen, das wäre natürlich grundverkehrt. Jeder Tag im Bett führt zu einem weiteren Muskelabbau.
Welchen Zusammenhang gibt es eigentlich zwischen unserem Lebensalter und unseren Knochen? Verletzt sich die Oma oder der Opa schneller? Brechen sich die alten Menschen schneller einen Knochen? Und wie sieht das dann mit der Operation aus? Und lässt sich es vielleicht auch vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt bis zum Knochenbruch? Viele Fragen und 2 Studiogäste dafür bei mir, um sie zu beantworten. Das ist einmal Dr. Jochen Hoffmann, Chefarzt der Geriatrie, und Professor Dr. Peter Pennekamp, Chefarzt der Orthopädie, der Unfallchirurgie und der Alterstraumatologie. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind jetzt beide hier nicht zufällig. Sie arbeiten beide hier im St. Hildegardes Krankenhaus, aber Sie sind auch dabei beim Alterstraumazentrum Köln Südwest. Holen Sie uns mal ab, was ist das denn?
Letztendlich ist das Alterstraumazentrum ja eine, wie soll man sagen, Akkumulation von Expertise. Also da sind Menschen und Ärzte und Ärztinnen unterwegs, die sich besonders gut auskennen mit dem alten Menschen, sowohl von internistischer Seite als auch von chirurgischer Seite. Also ich als Chirurg bin zuständig für die operative Versorgung und der Kollege Hoffmann ist zuständig ja für die allgemeine Gesundheit dieser Patienten, also für die internistische sozusagen Betreuung, dass diese Patienten, die ja doch meistens multimorbide sind, nicht aus gutem Grund häufig ihre Stürze erleiden, kommen wir vielleicht nachher noch zu, dass die halt nicht nur auf chirurgischer Basis gut versorgt werden, sondern dann letztendlich auch, und das ist mindestens genauso wichtig, auch auf internistischer, altersmedizinischer Art und Weise. Und das ist in einem Alterstraumazentrum, was auch zertifiziert ist, schon seit mehreren Jahren, dann sozusagen zusammengefasst, dass sich die Experten dort treffen und zusammenarbeiten. Früher war das eher getrennt, das Ganze. Ne? Da hat der Chirurg operiert. Die Patienten lagen auch relativ lange in der Chirurgie und waren dann vielleicht auch nicht so gut versorgt, weil der Chirurg ja sich nur um die Operation gekümmert hat. Und jetzt ist es so, dass wir halt operieren und dann die Patienten sind ziemlich schnell vom Team, vom Herrn Hoffmann, weiter betreut werden. Und ich glaube, da hat man so das Beste aus beiden Welten für die Patienten.
Und warum braucht es unbedingt diese Zusammenarbeit? Warum braucht es ein Zentrum für die alten Menschen? Weil junge Menschen, die brechen sich ja auch mal was oder die verletzen sich auch. Was ist da so spezifisch für die alten Menschen?
Naja, der Unterschied ist vor allem, dass sich junge Menschen aufgrund eines schwereren Unfalls beispielsweise die Knochen brechen, während bei Älteren das auch schon mal so sogenannte Bagatellursachen oder Bagatelltraumen, wie man auch sagt, sind, oder sogar spontan die Brüche auftreten. Das heißt, man muss immer gucken bei diesen älteren, multimorbiden Patienten, welche inneren Ursachen gibt es. Gibt es irgendwelche Sturzursachen, die es gilt rauszufinden und dann auch zu bekämpfen? Oder liegt vielleicht eine Knochenbrüchigkeit, eine Osteoporose vor, was ja sehr häufig der Fall ist. Und dann haben diese Patienten natürlich auch, wie Kollege Pennekamp schon angedeutet hat, eine Menge von Begleiterkrankungen, diese multimorbide, vor allen Dingen auch internistisch, sodass es eigentlich ideal ist, wenn der Unfallchirurg und der Internist und auch Altersmediziner zusammenarbeiten. Und zwar das Besondere ist vom Tag 1 an. Früher war das eben sequenziell, waren die Patienten erst in der Unfallchirurgie und kamen dann nach ja manchmal zu langer Zeit in die Reha. Und jetzt erfolgt das auch schon rehabilitativ vom ersten Tag an.
Vielleicht bleiben wir noch mal bei den älteren Menschen. Warum sind sie so anfällig für Knochenbrüche? Sie haben gerade schon ein paar Punkte genannt, dass man selbst einfach vielleicht Osteoporose hat, dass die Knochen brüchiger sind. Was gibt es da noch für Faktoren?
Ja, es gibt genau diese 2 Ursachen. Es gibt einmal die Osteoporose, die eben sehr häufig vorkommt. Und als zweites gibt es die Sturzhäufigkeit. Also es geht sogar bis zur Sturzkrankheit. Es gibt ja Menschen, die andauernd stürzen. Und das aus den verschiedensten Gründen. Ein Grund ist ein körperlicher Abbau, ein kombinierter Abbau von Muskelmasse und auch Knochensubstanz. Da liegt dann gleichzeitig der Knochenabbau, die Osteoporose, kombiniert mit dem Muskelabbau und damit auch eine Sturzanfälligkeit vor. Also das sind die Hauptfaktoren. Und das gilt es, und das kann man auch erfolgreich vorbeugend behandeln. Also präventiv kann man da sehr viel tun dagegen.
Sprechen wir gleich nachher nochmal drüber. Lassen wir aber erstmal den Knochen sozusagen brechen. Was kommt dann, wenn Sie da dort zusammenarbeiten in Ihrem Zentrum, wenn der Patient eingeliefert wird mit einem Knochenbruch, der ältere Patient, und es geht um eine Operation? Junge Menschen werden auch oft operiert, wenn sie sich den Knochen brechen, kommt auf den Bruch drauf an. Was gibt es da für Faktoren bei den älteren Menschen?
Also wir sprechen ja meistens von Frakturen, die sich nahe des Hüftgelenkes abspielen. Das sind die sogenannten Schenkelhalsfrakturen, die sogenannten pertrochanteren Frakturen. Das ist auch eine Fraktur, die in der Nähe quasi etwas unterhalb des Schenkelhalses auftritt. Beiden Frakturen ist gemein, dass man sie operieren muss. Also es gibt letztendlich ganz seltene Fälle bei einer Schenkelhalsfraktur, die eingestaucht ist, die man vielleicht auch mal konservativ behandeln könnte. Das würde aber voraussetzen, dass ein Patient oder eine Patientin eine gewisse Zahl teilbelasten müsste, dieses Gelenk, dieses Bein. Das können die natürlich meistens nicht, einfach aus der Gebrechlichkeit heraus. Das heißt, diese Art von Frakturen werden eigentlich immer operiert. Da hat man vielleicht bei einem jüngeren Menschen nochmal die Möglichkeit, anders zu handeln, wobei auch dort meistens die Operation das einzig Zielführende ist. Aber gerade beim älteren Patienten gehören diese Brüche schnellstmöglich versorgt, damit die Menschen wieder möglichst schnell auf die Beine kommen. Das Schlimmste sozusagen ist das lange Liegen. Also es ist generell für Menschen schlecht, im Bett zu liegen, Thema Harnwegsinfekte, Lungenentzündung, was alles auftreten kann durch langes Liegen, die Kubitusproblematik. Beim älteren Menschen ist das noch gefährlicher, dass sowas auftritt. Deswegen ist unser Ziel eigentlich, chirurgisch die Patienten möglichst schnell zu operieren. Das geschieht auch bei uns innerhalb von 24 Stunden mindestens, werden diese Patienten versorgt und dann letztendlich auch durch Herrn Hoffmann und sein Team weiter versorgt. Und das Ziel operativ ist, dass die Patienten sofort voll belasten können, dass sie also das gebrochene Bein oder die gebrochene Hüfte voll belasten können. Das ist ein bisschen anders als bei jüngeren Menschen, wo man auch mal Osteosyntheseverfahren oder Prothesentypen verwendet, wo man sagt, okay, wenn sie jetzt in der Lage sind, 20 Kilogramm Teil zu belasten für 6 Wochen, dann können wir hier auf aufwendigere Implantate und so weiter verzichten. Beim älteren Menschen geht das halt aus den gesagten Gründen nicht. Hier ist es wichtig, sofort aufstehen zu können und dann sofort letztendlich das operierte Bein belasten zu können. Das ist ein bisschen der Unterschied zum jüngeren Patienten, wo wir, sage ich mal, auch ein bisschen darauf bauen können, dass die Jüngeren mitmachen, was wir beim älteren Menschen, der gebrechlich ist, multimorbid ist, natürlich nicht tun können. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
Kommen bei älteren Menschen auch noch mal mehr Risikofaktoren dazu, was das Thema OP angeht?
Ja, sicherlich. Also viele, viele Patienten, das wird der Hoffmann auch bestätigen, sind beispielsweise unterernährt, haben schon zu Hause einfach viel zu wenig zu sich genommen, wenig gegessen, getrunken, sind exsikiert, also ausgetrocknet, nehmen eine ganze Reihe von Medikamenten ein, die teilweise falsch eingenommen werden. Blutverdünner spielen eine große Rolle. Viele Patienten haben Vorhofflimmern, haben irgendwelche Erkrankungen des Herzens, wo eine Blutverdünnung notwendig ist. Also ich würde sagen, ein Gros der Patienten hat das heutzutage. Damit sind wir chirurgisch natürlich konfrontiert, weil natürlich das Blutungsrisiko während der Operation dadurch viel höher ist als bei einem Menschen, der diese Medikamente nicht nehmen muss. Das müssen wir vorher überlegen. Die Anästhesisten müssen sich überlegen, welche Art der Narkose ist sinnvoll. Können wir beispielsweise auf eine Vollnarkose verzichten? Thema Demenz, Thema postoperatives Delir. Also früher hat man das Durchgangssyndrom genannt. Das spielt eine Rolle. Also kann ich beispielsweise versuchen, mit einer Spinalanästhesie, also einer Rückenmarksnarkose, die Operation zu begleiten. Das sind alles Dinge, die muss sich vorher der Anästhesist und auch wir Chirurgen natürlich zusammen mit dem Patienten oder auch interdisziplinär, auch mit den Geriatern überlegen, was ist am besten für den jeweiligen Fall, um möglichst schonend den Patienten in die Operation und durch die Operation zu führen.
Also aus geriatrischer Sicht würde ich tatsächlich auch nochmal den Schwerpunkt auf die Delir-Prophylaxe legen wollen, weil das sind eben Menschen mit einem erheblich erhöhten Risiko, ein Delir, also so einen akuten Verwirrtheitszustand zu entwickeln. Wir haben es ja auch mit einer relativ hohen Rate an Demenzen zu tun, ab einem bestimmten Alter. Also, und da ist natürlich das Delir-Risiko auch nochmal deutlich erhöht. Wenn dann auch noch so Faktoren wie eine größere Operation oder eine schwerere internistische Erkrankung, das wird dann auch nochmal erschwert, wenn zum Beispiel ein Infekt oder eine andere akute internistische Komplikation dazutreten oder allein die Immobilisierung trägt auch dazu bei, dass sich eher ein Delir entwickelt oder ein Intensivaufenthalt. Sämtliche Situationen, die neu sind, sind für kognitiv eingeschränkte Patienten sowieso auch ein Problem. Also da gilt es anzusetzen und das weiß man auch, dass eben solche Komplikationen durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, Unfallchirurg, Geriater bzw. Internist auch vermindert werden können. Oder eben solche Komplikationen, wie gerade genannt, Lungenentzündung, Pneumonie, durch die frühe Mobilisation auch vermindert werden können.
Es fällt immer wieder der Begriff mobil werden, Mobilisation. Wie geht es nach der OP weiter? Weil die Menschen sind ja trotzdem immer noch alt, gebrechlicher und man kann sie nicht einfach wieder auf die Beine stellen und sie laufen los. Wie ist es nach der OP?
Also die Arbeit in der Alterstraumatologie sieht vor, dass am ersten Tag nach der Operation schon mobilisiert wird. Also das ist schon auf jeden Fall was wert, wenn der Patient auf die Bettkante mal gesetzt wird, am besten auch hingestellt wird. Und was Professor Pennekamp sagte, Vollbelastung bedeutet ja, dass man am ersten Tag nach der Operation auch schon sowas machen kann. Physiotherapeutisch angeleitet. Das ist sicher ein Riesenvorteil, ne? Im Gegensatz dazu, den Patienten erstmal 2-3 Tage im Bett zu lassen. Das wäre natürlich grundverkehrt. Ne? Jeder Tag im Bett führt zu einem weiteren Muskelabbau.
Ich habe 3 Wörter dabei, zu denen Sie gern gemeinsam oder auch gegeneinander versuchen sollen, einen Zusammenhang zwischen den Knochenbrüchen im Alter und eben dem Wort herzustellen. Das erste Wort ist WLAN.
Darf kein Abbruch.
Okay, zumindest das Wort ist mit drin.
Kommt so häufig vor.
Ja, stimmt. Wie ist es mit dem Einkaufszettel? Sie sind heute nicht so kreativ.
Ich komme gerade aus dem OP, mein Kopf ist leer.
Naja, der ist notwendig, weil man sich keine 3 Sachen merken kann nach einer Operation, wenn es schief läuft.
Und wenn es gut läuft, wir haben ja über Mobilisation gesprochen, wann können denn alte Menschen nach zum Beispiel jetzt dem Oberschenkelhalsbruch wieder mit ihrem Einkaufszettel selbst einkaufen gehen?
Hochgradig individuell, würde ich sagen.
Ja. Mhm. Ja. Allerdings ist die Quote eben durch solche alterstraumatologischen Zentren deutlich höher. Also knapp die Hälfte der Patienten können wir ja primär nach Hause entlassen, weitgehende Selbstständigkeit natürlich dann auch mit Pflegedienst, mit Einkaufshilfe und so weiter. Also früher war sicherlich die Quote höher, dass wir direkt ins Pflegeheim entlassen mussten.
Mhm, okay. Man darf halt, denke ich, das kann man auch sagen, nicht vergessen, dass diese Schenkelhalsfrakturen oder pertorontären Frakturen, das ist ja Ausdruck der Krankheit eigentlich, der Grunderkrankung. Die Grunderkrankung ist die Multimorbidität. Also das ist ja letztendlich nur Ausdruck der Problematik. Also eine Schenkelhalsfraktur passiert sonst beim jüngeren, sag ich mal, Patienten, gesunden Patienten eigentlich ja nur im Rahmen von Hochrasanztraumen. Wir sprechen hier von schweren Autounfällen, Motorradunfällen und so weiter. Oder sag ich mal Stürzen aus größerer Höhe. Aber diese Patienten, die stolpern über die Teppichkante und landen auf der Hüfte und dann bricht die. Und das ist letztendlich Ausdruck schon der Gebrechlichkeit, die schon vorher wahrscheinlich Monate, Jahre schon bestanden hat. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Mhm. Und da wollte ich auch nochmal kurz einhaken, weil ich das immer so mitbekomme von Patienten von mir, auch in den Sprechstunden. Ich bin ja auch Orthopäde, nicht nur Unfallchirurg. Da werden die Begrifflichkeiten gerne durcheinander gebracht, Osteoporose und Arthrose. Und dann heißt es immer, ja, meine Mutter hatte auch eine Arthrose, deswegen habe ich ja die Osteoporose. Nee, das hat miteinander gar nichts zu tun. Also die Osteoporose, die Knochenbrüchigkeit, das ist eine Alterserscheinung. Wir alle verlieren ja Knochensubstanz. Ab 30 geht es leider schon los, dass die Knochensubstanz schlechter wird. Und das gipfelt dann halt in der Osteoporose, nicht bei jedem Menschen, aber beim älteren Menschen häufiger mal. Und die Arthrose ist der Verschleiß eines Gelenkes. Da ist es sogar so, dass die Menschen, die eine Arthrose haben, das können 80-jährige Tennisspieler sein, die doch total topfit sind, die haben aber keine Osteoporose. Die haben super Knochen, die können sie so versorgen wie einen 60-Jährigen oder 50-Jährigen. Dagegen hat, wie gesagt, dieser multimorbide Patient, über den wir hier sprechen, das ist eine ganz andere Klientel, die haben im Prinzip diesen brüchigen Knochen, aber nicht unbedingt Verschleiß. Also wenn ich die operiere, und wir müssen den Hüftkopf ja bei einer Schenkelhalsfraktur genauso entfernen wie bei der arthrotischen Hüfte, dann sieht dieser Hüftkopf jungfräulich aus fast. Ja? Da ist nicht unbedingt ein Knorpelschaden. Der Knorpel ist in Ordnung, aber der Knochen ist brüchig. Und das ist der Unterschied, das nochmal klarzustellen, vielleicht für die Zuhörer, weil das wird immer gern durcheinander geschmissen. Arthrose, Osteoporose.
Okay, alles klar. Ein Wort habe ich noch, der Tannenbaum.
Der darf auch nicht brechen, weil dann brennt die Bude.
Sie haben ganz am Anfang das schon gesagt, Herr Hoffmann, dass man auch viel dagegen tun kann, dass es gar nicht so weit kommt, dass die Knochen brechen. Was kann man denn tun?
Ein Punkt wurde ja schon genannt, das ist die Ernährung. Also wir machen, wenn unsere Patienten aufgenommen werden, auch immer eine Ernährungsanamnese, beziehungsweise ein Assessment. Assessment bedeutet immer Funktionstest. Und da kann man natürlich ganz viel machen. Die meisten alten, gebrechlichen Menschen sind unter- und mangelernährt. Ne? Und unterernährt ist tatsächlich so, man macht den Body-Mass-Index und kann anhand des Body-Mass-Index sehen, der ist 19 oder drunter, dann ist das eine Mangelernährung. Und das beinhaltet ein deutlich erhöhtes Risiko, sich die Knochen zu brechen. Das ist nämlich sehr häufig vergesellschaftet mit Muskelabbau, also Muskelatrophie und auch Osteoporose. Das ist das eine, also die Ernährung. Aber der andere Ansatzpunkt, der genauso wichtig ist, ist die körperliche Bewegung, die Aktivität bis hin zum muskulären Training. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder ältere Mensch unbedingt in die Muckibude muss. Es bringt also auch schon was, die sprichwörtlichen 20 Minuten Spaziergang, zügiges Gehen, sofern das noch möglich ist. Wenn es nicht mehr möglich ist, ist aber auch langsameres Gehen besser als gar nichts zu machen. Also jegliche körperliche Aktivität, am besten natürlich auch noch in der frischen Luft, mit ausgewogener und ausreichend kalorienreicher und eiweißreicher Ernährung ist schon mal gut. Ne? Und ein Vitaminmangel sollte vermieden werden.
Medikamente spielen natürlich auch eine Rolle. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, gerade cortisonhaltige Medikamente, die die Knochensubstanz halt verschlechtern, das weiß man. Da kann man auch nicht unbedingt was gegen tun, insofern, dass man jetzt sagt, man lässt die Medikamente einfach weg. Die Menschen brauchen das ja aus anderen Gründen. Aber man kann natürlich mit entsprechender Medikation, Vitamin D beispielsweise, dagegen steuern. Calcium-Einnahme muss man halt immer schauen, dass da keine Kontraindikationen gibt. Aber das kann man gut machen. Wichtig finde ich noch, ist die Prävention. Also dass man beispielsweise bei älteren Menschen, wo man weiß, die haben eine gewisse Sturzneigung, können nicht gut sehen beispielsweise, dass man Stolperfallen im Haushalt vermeidet. Ne? Die berühmte Teppichkante. Ne? Also ich kenne das aus dem Bekanntenkreis, wo ja mehrere solcher Stolperfallen im Haushalt halt sind, weil da irgendwelche Teppiche rumliegen. Und die Kinder haben dann der älteren Dame versucht, diese Teppiche alle zur Seite zu räumen, damit die Mutter nicht stürzt. Und dann haben die das gemacht und nach 3 Tagen kam die nach Hause zurück zu ihrer Mutter und alle Teppiche lagen wieder da, weil sie es genauso haben wollte, ne? Weil sie das so schön fand. Und das muss so sein. Aber das sind halt dann immer Stolperfallen und Gefahrenstellen für ältere Menschen, dass gerade wenn die nicht gut sehen können, die über diese Stolperfallen quasi stürzen und dann sich letztendlich eine Fraktur zuziehen. Aber man kann versuchen, zu Hause halt möglichst diese Gefahren zu minimieren.
Bis hin zum Gebrauch von Hilfsmitteln. Also Rollatoren werden ja auch nicht unbedingt so gerne von den älteren Menschen verwendet. Da sind wir auch immer dabei, mit Engelszungen die dann zu überzeugen. Ne? Und auch Lichtverhältnisse und solche Dinge sind natürlich auch wichtig. Ne? Sensorium wurde ja gerade angesprochen, also Seheinschränkungen, Höreinschränkungen, aber vor allen Dingen Seheinschränkungen sind ein Problem. Also das sind Dinge, auf die man achten kann.
Und vor allem auch als angehörige Person schon direkt darauf achten, dass man die Wohnung vielleicht auch im Geheimen so ein bisschen anpasst.
Genau, auch mal Sachen, Teppiche, aber auch andere Sachen, die im Weg stehen. Viele Wohnungen sind ja auch eng und vollgestopft. Also Wohnraumberatung ist durchaus auch eine gute Sache. Aber soweit reicht natürlich unser Arm als Krankenhaus nicht. Also manches Mal würde ich gerne gucken, wie sieht es da eigentlich zu Hause aus bei den Patienten.
Aber Sie haben auf jeden Fall schon gute Impulse gegeben, auch für die Angehörigen, die zuhören. Ich bedanke mich bei Dr. Jochen Hoffmann, Chefarzt der Geriatrie, und Professor Dr. Peter Pennekamp, Chefarzt der Orthopädie, der Unfallchirurgie und der Alterstraumatologie. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und falls Sie zu Hause einen älteren Menschen haben, die Oma, den Opa, wir haben viele Folgen zum Thema Alter gemacht. Zum Beispiel ist Ernährung dabei, es ist auch Demenz dabei, es ist Medikamente im Alter dabei. Da können Sie gerne mal reinhören. Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Und ich bedanke mich noch beim Kölner Krankenhaussender, der unterstützt die Podcast-Produktion.